Radio Prag, Nachrichten.
Premier Babiš ist zu Besuch in Bayern. Über 70% der tschechischen Autofahrer sehen schlecht. In der Blumenaffäre vom 17. November ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Industrie und Wissenschaft stehen am Mittwoch auf dem Programm des Arbeitsbesuchs von Premier Andrej Babiš in Bayern. Der Anno-Politiker besichtigt bei seiner Visite unter anderem das BMW-Werk in München und die Siemens-Zweigstelle in Amberg. Im Mittelpunkt des Besuchs steht die Umsetzung der sogenannten Industrie 4.0 in Tschechien. Treffen mit Politikern sind nicht geplant. BMW und Siemens gehören zu den größten ausländischen Investoren in Tschechien. Der Münchner Autobauer baut derzeit eine Testanlage bei Karlsbad. Die Investition hat einen Wert von umgerechnet 200 Millionen Euro. Siemens unterhält schon länger Zweigstellen in Tschechien und beschäftigt dort 9.000 Menschen. Die Abteilung für organisiertes Verbrechen der Polizei hat am Mittwochmorgen eine Razzia im Ministerium für Regionalentwicklung durchgeführt. Dies berichtete der tschechische Rundfunk auf seinem Nachrichtenportal unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Auch das Ressort bestätigte den Einsatz. Ersten Aussagen zufolge stehen Aufträge der staatlichen Tourismusagentur Czech Tourism im Hintergrund der Razzia. Man wolle sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern, teilte das Ministerium mit. Dem Rundfunk zufolge handelte es sich um einen Eingriff zur Beweissicherung. Über 70% der tschechischen Autofahrer sehen schlecht. Dies haben Stichproben ergeben, die der tschechische Autoclub unter anderem zusammen mit dem internationalen Automobilverband FIA durchgeführt hat. Die Regierungskoalition will deswegen verbindliche Augentests einführen bei der Ausstellung eines neuen Führerscheins. In Tschechien sind Führerscheine nur für einen bestimmten Zeitraum gültig. Wie Autoclub-Präsident Jan Štěvíček sagte, dürften viele Unfälle hierzulande auf unerkannte Sehfehler zurückzuführen sein. Im vergangenen Jahr gab es auf tschechischen Straßen knapp 104.000 Unfälle. Die Aktivisten, die am 17. November die Blumen von Politikern in den Abfall geworfen haben, müssten sich wegen Sachbeschädigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten. Dies teilte ein Sprecher der tschechischen Polizei am Mittwoch mit. Wie es weiter hieß, stünden ein Mann und eine Frau im Verdacht. Der Schaden wurde mit umgerechnet maximal 200 Euro beziffert. Am Samstag hatten zahlreiche Politiker am Mahnmal in der Prager Nationalstraße Blumen niedergelegt zum Gedenken an den Beginn der Samtenen Revolution vor 29 Jahren. Die Gebinde von Premier Andrej Babiš, Präsident Miloš Zeman und Vizepremier Tomio Okamura landeten jedoch in Abfallkörben. Eine Orang-Utan-Mutter mit ihrem sterbenden Jungen im Regenwald von Borneo. Das ist das Siegermotiv beim diesjährigen Czech Press Photo. Geschossen wurde das Pressefoto des Jahres von Tomáš Vocelka. Laut dem Fotografen soll das Bild die Zerstörung der Natur symbolisieren. Damit ist erstmals seit 16 Jahren ein Foto aus der Kategorie Natur zum besten Pressebild gekürt worden. In den übrigen Kategorien dominierten Schnappschüsse aus den vergangenen Wahlkämpfen. Eingereicht wurden knapp 4.500 Fotos von 430 Fotografen. Und zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Mittwoch ist es weiter spätherbstlich kalt in Tschechien. In weiten Teilen des Landes ist mit Schnee, Schneeregen oder Regen zu rechnen. Nur im äußersten Südwesten bleibt es weitgehend trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1-4 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Nach den Nachrichten darf ich Sie wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag begrüßen, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Am Mikrofon ist für Sie Strachnja Bučan. Heute geben wir wieder Ihnen das Mikrofon in die Hand, liebe Hörerinnen und Hörer. In gut 10 Minuten wollen wir in unserer Senderei Hörerforum wieder einen Blick auf Ihre Zuschriften und Kommentare werfen. Dafür gibt es folgende Themen in unserem Tagesecho: der Einsatz in Afghanistan und veraltete Technik. Unter anderem das waren die Themen bei einem Treffen des Generalstabs der tschechischen Armee in Prag. Was die Prioritäten des Militärs fürs kommende Jahr sind, erfahren Sie in unserem Erstbeitrag. Danach nehmen wir Sie mit in das Dominikanerkloster in der Prager Altstadt. Ein Künstler aus Deutschland hat dort nämlich interveniert. Mehr dazu in unserem zweiten Bericht. Viel Spaß bei unserer Sendung und bleiben Sie dran. Am Dienstag hat der Generalstab der tschechischen Armee in Prag getagt. Mit dabei auch der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Staatspräsident Miloš Zeman. Es ging um die künftigen Aufgaben der Armee und die strategisch-taktische Ausrichtung. Zwei grundlegende Themen waren dabei der Einsatz in Afghanistan sowie eine modernere Ausrüstung. Lothar Martin fasst zusammen.
2018 ist noch nicht zu Ende. Für die tschechische Armee aber ist es schon jetzt ein sehr schmerzvolles Jahr. Bei dem Auslandseinsatz in Afghanistan sind im August und Oktober 4 tschechische Soldaten bei Attentaten ums Leben gekommen. Seit dem Gang an den Hindukusch waren es bereits 14. Dazu kommen zahlreiche Verletzte. Auch deshalb ist diese Mission hierzulande mittlerweile stark umstritten. Präsident Miloš Zeman erklärte dazu:
Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass wir ersetzt werden, wenn wir Afghanistan verlassen. Wir sind dazu verurteilt, dort zu bleiben, im Interesse unserer Zivilisation. Das heißt, wenn Sie so wollen, der euroamerikanischen Zivilisation.
Beim Treffen des Generalstabs am Dienstag erläuterte Zeman zudem, wie er sich die künftige tschechische Beteiligung an der internationalen Mission am Hindukusch vorstellt.
Die Armee der Tschechischen Republik sollte nicht nur in Afghanistan bleiben. Als Präsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte spreche ich mich vielmehr dafür aus, dass die Zahl unserer Soldaten nach Möglichkeit noch erhöht wird. Nach meiner Ansicht können wir nur auf diese Weise erfolgreich den islamistischen Terrorismus bekämpfen.
Generalstabschef ist Aleš Opata. Als de facto führende Militär des Landes benannte er auf der Tagung das gewachsene Aufgabenfeld, das die Armee heute und künftig zu bewältigen habe.
Der Umfang der Bedrohungen, denen sich die Armee entgegenzustellen hat, nimmt weiter zu. Sie muss deshalb ein breites Spektrum an Fähigkeiten aufweisen, sowohl bei der Luftwaffe und in der Luftverteidigung als auch bei den Bodenstreitkräften. Wir müssen jedoch nicht nur in diesen traditionellen Domänen gewappnet sein, sondern auch im Cyberspace und in der Informationstechnologie.
Nejen v tradičních doménách, ale i v kyberprostoru a informačním prostředí.
Für diese hohen Anforderungen sei die tschechische Armee allerdings nicht ausreichend ausgestattet, betonte Opata. Die Bewaffnung und die Ausrüstung der Streitkräfte müssten modernisiert werden, so der Generalstabschef. Opata machte dabei deutlich, wo der Schuh am meisten drückt.
Die höchste Priorität besteht für mich bei der Ausrüstung von schnellen Eingreiftruppen. Dazu gehören solche Mittel wie schusssichere Westen und Helme, taktische Ausrüstung, Handwaffen und Nachtsichtgeräte.
Laut Verteidigungsminister Lubomir Metnar hat es der Armee in der Vergangenheit an Geldern gefehlt, um mit der Entwicklung bei Bewaffnung und Ausrüstung Schritt zu halten. Seiner Meinung nach habe sich dies geändert, denn über das gesamte politische Spektrum hinweg herrsche nun der Konsens, dass man die Verteidigungsausgaben erhöhen müsse. In diesem Jahr können die Streitkräfte umgerechnet 560 Millionen Euro für die Modernisierung ihrer Bestände ausgeben.
Soweit der Beitrag von Lothar Martin. In Klöstern wurde nicht nur gebetet, es gab in den Gemäuern schon immer viel Platz für Kultur und Bildung. Dies gilt auch für das Dominikanerkloster in der Prager Altstadt mit seiner gotischen St. Egidiuskirche. Nach der Wende von 1989 bekamen die Brüder ihren Bau wieder und hauchten ihm neues Leben ein. In den letzten Jahren haben die Mönche das Kloster sogar für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und so entstand im Prager Stadtzentrum schrittweise ein neues Kulturzentrum. Zurzeit ist im Kloster eine sogenannte künstlerische Intervention von Christian Helving aus Deutschland zu sehen. Nach der Vernissage hat Martina Schneiberger mit dem Architekten Norbert Schmidt von der Karls-Universität und mit Christian Helving gesprochen.
Herr Schmidt, es ist nicht die erste Intervention in diesen Räumlichkeiten im renovierten Dominikanerkloster. Wie kam sie zustande? Also Sie sind der Initiator.
Wir arbeiten schon seit 10 Jahren mit dem Architekten Josef Pleskott an diesem Bau des Dominikanerklosters. Wir haben erstmals das neue Foyer gemacht mit dem großen weißen Auge, Lichtauge. Und dann wurde vor einem Monat praktisch der neue Eingang eröffnet. Es gibt natürlich weitere Pläne. Also mit dieser langsamen Rekonstruktion, Renovierung ist besser das Wort, kam natürlich auch die Idee mit den ganzen Programmen, die hier stattfinden, Musik, Poesie, Debatten auf verschiedensten Themen über Kunst, Architektur, Denkmalschutz, Soziales, Politisches, alles kommt hier vor, auch dann wirklich mit Kunst zu arbeiten. Wir begannen ganz leicht in einer Nische, die zugemauert war, und da hatten wir Künstler wie Jan Merta, dann die Monika Imrova, das waren eigentlich fertige Kunstwerke, die wir da in die Nische gehangen haben. Und dann kam es zu richtigen Rauminterventionen. Die Magdalena Bartakova hatte eine Arbeit nur für die Nische gemacht, der Patrick Pelikan auch. Und jetzt Christian Helving ist, würde ich sagen, die radikalste Arbeit, die wir hier zurzeit haben. Also bin ich wirklich froh, dass wir diese Zusammenarbeit Architektur, Kunst, und wir versuchen bei jeder Vernissage auch immer Musiker von der Hochschule für Musik hier in Prag einzuladen.
Herr Helving, Sie hatten zum zweiten Mal die Gelegenheit, eine Intervention in einem Sakralraum zu machen. Wie kam diese Idee zustande?
Die Idee ist ganz einfach. Das Foyer wurde ja von Josef Plescott umgebaut und es gibt in dieser Nische einen Elektrokasten, einen Sicherungskasten, der gar nicht in das Bild gehört. Also der Raum ist so perfekt und dann ist dieser kleine hässliche Metallkasten. Und bisher hat man versucht, durch Kunst immer diesen Fehler zu verbergen. Also das war der Ausgangspunkt, dass der Norbert und die Brüder mich gefragt haben, ob ich etwas für diese Nische machen möchte. Und so kam es zu dieser Intervention. Und zu der Arbeit kann ich nur ganz kurz sagen, ich habe diesen Sicherungskasten, diesen Elektrokasten in das Zentrum meiner Arbeit gerückt. Ich habe ihn nicht versteckt, sondern ich habe ihn sichtbar gemacht. Das mache ich oft in meinen Arbeiten, dass ich funktionale Elemente aufgreife und die in den Mittelpunkt meiner Kunst rücke. Bei meinen Besuchen in Prag ist mir immer eine Nische im Refektorium aufgefallen. Und zwar sind dort die drei barocken Fresken durch eine nachträgliche Architektur abgeschnitten worden. Man sieht nur noch zwei Drittel der ursprünglichen Bildfläche. Also ein ziemlich brutaler Vorgang, dass eine Mauer ein barockes Fresko abtrennt. Und ich habe sofort gedacht, ich möchte nicht nur die Nische im Foyer bearbeiten, sondern auch noch diese zweite Nische, weil sie eine gemeinsame Geschichte haben.
Wie ist die Geschichte?
Beide Nischen sind dadurch entstanden, dass man den Wirtschaftsteil des Klosters abgetrennt hat und dadurch Durchgänge, also Raumdurchgänge, erst zu Nischen wurden. Also das ist so die Idee, beide Nischen zu bespielen.
Können Sie sich vorstellen, auch etwas in einer Kirche außerhalb von Prag zu machen? Es gibt viele Kirchen, die halb verlassen sind, die halb zerstört sind, vor allem im Grenzgebiet.
Ich bin jetzt nicht auf Prag fixiert, sondern das hat sich einfach ergeben. Natürlich kann ich auch außerhalb Prags etwas machen, wenn man mich einlädt. Und mein Projekt in Prag kam ja auch nur dadurch zustande, dass ich House of Art in Czeske Budějovice eingeladen war, durch den Michal Škoda. Der kennt den Norbert Schmidt und die beiden haben sich auch ausgetauscht und so bin ich letztlich nach Prag gekommen. Die Kreise haben sich geschlossen für mich, was eigentlich so sehr, sehr schön ist. Und ja, ich hoffe, dass noch weitere Projekte kommen. Das werden wir sehen.
Die künstlerische Intervention von Christian Helving ist bis November 2019 im Prager Dominikanerkloster zu sehen. Martina Schneiberger war für sie jetzt schon dort. Sind auch weiterhin bei Radio Prag, dem Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks, auf Deutsch. Wir haben wieder in unseren Briefkasten geschaut und einige Ihrer Zuschriften wollen wir Ihnen nun näher präsentieren. Besonders haben Sie im vergangenen Monat der brave Soldat Schweig und die Straßenbahnen in Tschechien und Deutschland interessiert. Vorbereitet hat das Hörerforum für Sie Markéta Kachlíková.
Hörerforum. Willkommen zum Hörerforum, liebe Hörerinnen und Hörer. Wieder einmal wollen wir aus Ihren Briefen zitieren und Ihre Fragen beantworten. Horst Brettschneider aus Meiner in Norddeutschland ist schon immer gerne in die Tschechoslowakei und später nach Tschechien gefahren. Nun hat er uns seine Erfahrungen und Erlebnisse geschildert.
Seit 1972 besuche ich Prag und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch weitere Orte in Böhmen und Mähren. Ob ich auch im schlesischen Landesteil war? Vermutlich. 1972 belief sich die Busreisezeit auf 14 Stunden. 2007 per Pkw waren es knapp 6 Stunden Reisezeit. In den Jahrzehnten haben sich private Kontakte ergeben, die mein Interesse an Land und Leuten vertieft haben. Oberflächlich sind meine Sprachkenntnisse. Meine Erfahrung: höfliche, zurückhaltende Neugier ist ein Schlüssel, der gesellschaftliche und kulturelle Schranken öffnen kann. Die Bandbreite der Inhalte dreier Landesteile rückt für mich in den Hintergrund, wenn ich mir die 5 Rathäuser Prags erschließen möchte. Und ein wohl nicht zu erfüllender Wunsch ist die Besichtigung der Kirche des heiligen Nepomuk am Felsen im Bereich des Karlsplatzes. Bevor ich mich in touristische Ziele verliere, PS, im Umfeld werde ich gefragt, was willst du so oft in Osteuropa? Dann liegt Wien geografisch aber auf dem Balkan.
Danke für Ihre Zuschrift, Herr Brettschneider. Wir veröffentlichen Ihren Text in unserer Rubrik Ausländer über Tschechien. Von Peter Engel aus Wels in Österreich haben wir die folgende E-Mail erhalten.
Vor einiger Zeit haben Sie über die Neuübersetzung des Schweig durch Antonín Broussek berichtet. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe mir die Taschenbuchausgabe vom Reklam Verlag gekauft und lese das Buch gerade. Wie viele andere Menschen habe ich den Stoff bisher nur aus den beiden Verfilmungen gekannt. Was für ein Unterschied! Erst bei der Lektüre bemerkt man, was für ein begnadeter Schriftsteller Jaroslav Hašek war. Meiner Meinung nach gehört dieser Roman zu den besten Büchern, die je geschrieben wurden. Ich danke Ihnen vielmals für diesen Artikel im Internet, durch den ich zu diesem großartigen Lesegenuss gekommen bin.
Vielen Dank für Ihre Worte, Herr Engel. Es ist sehr schön zu erfahren, dass Radio Prag Sie zu Jaroslav Hašek geführt hat. Mit Ihrer Bewertung des Romans sind Sie zudem auf einer Welle mit den Hörern des tschechischen Rundfunks. Der Kultursender Vltava hat anlässlich des 100. Gründungstags der Tschechoslowakei eine Umfrage zu den besten Kunstwerken, Büchern oder Musikstücken der vergangenen 100 Jahre gestartet. In der Kategorie Literatur belegte der brave Soldat Schweig den 2. Platz, und zwar hinter dem Roman Krieg mit den Molchen von Karel Čapek. Auf Rang 3 kam der Roman Der Scherz von Milan Kundera. Michael Lindner aus Gera hat wieder einmal das beliebte Thema Straßenbahnen in Prag bzw. Tschechien aufgegriffen.
Dieses Thema hat ja Radio Prag in den letzten Jahren schon öfters beleuchtet. Auch gab es eine entsprechende QSL-Kartenserie mit Abbildungen der Prager Straßenbahnen. In meiner Heimatstadt Gera ist mir aufgefallen, dass hier noch sehr viele tschechische Straßenbahnen unterwegs sind, die fahrplanmäßig ihren Dienst absolvieren. Diese Bahnen sind von ČKD Praha. Es handelt sich um die KT4D. Sie sind seit 37 Jahren im Dauereinsatz, haben also schon ein beträchtliches Alter. Der technische Zustand der Bahnen ist gut und viele haben erst vor kurzem eine neue Lackierung bekommen. Optisch ist nicht zu übersehen, dass diese Garnituren aus dem alten Jahrtausend stammen, aber es bereitet viel Freude, damit quietschend durch die Stadt zu fahren.
Herr Lindner hat aber natürlich seiner Schilderung auch eine Frage hinzugefügt.
Wie alt sind die ältesten Prager Straßenbahnen, die noch regelmäßig ihren Liniendienst versehen? Gibt es eventuell in anderen tschechischen Städten alte, rekordverdächtige Bahnen, die noch im Linienverkehr eingesetzt werden?
Zunächst ein paar Ergänzungen zu den Straßenbahnen, die in Gera fahren. KT4 ist die Typenbezeichnung für einen Kurzgelenktriebwagen. Zwischen 1975 und 1997 wurden rund 1800 Fahrzeuge dieses Typs gebaut, die damals in 4 Staaten zum Einsatz kamen. Unter der Bezeichnung KT4D wurden Wagen hauptsächlich nach Deutschland geliefert, unter anderem nach Berlin, Brandenburg, Cottbus, Erfurt, Gera, Görlitz, Leipzig und Potsdam. Die Wagen befinden sich heute noch in fast allen dieser Städte im aktiven Planeinsatz. Jetzt aber nach Prag. Dort ist die Dienstzeit der ältesten Straßenbahnen eigentlich noch länger. Im Einsatz sind noch die Tatra-Straßenbahnen T3. Diese wurden bereits Anfang der 1960er Jahre produziert. Zwischen 1960 und 1990 liefen insgesamt 14.000 Wagen vom Band. Damit gehört die T3 auch zu den meistgebauten Straßenbahnen der Welt. In den Folgejahren wurde der Typ T3 mehrere Male modernisiert und ist bis heute nicht nur in Prag, sondern auch in anderen Städten Tschechiens stark vertreten. Von den Straßenbahnen kommen wir nun zum Thema U-Bahn. Horst und Monika Kuhn haben sich den Beitrag über die Prager Metro in unserer Sendereihe Spaziergang durch Prag angehört. Dazu eine kleine Anmerkung von Ihnen.
Da das Metronetz gut beschildert ist, ist es für den Touristen ein leichtes, sich zurechtzufinden.
Und zum Schluss eine Meldung in eigener Sache. Lutz Winkler aus Schmitten im Taunus hat uns auf einen Fehler auf unserer Webseite aufmerksam gemacht.
Ich habe heute mal eine Frage zum Empfang von Radio Prag an einem Internetradio. Auf Ihrer Webseite unter der Rubrik Radio Prag hören fehlt meiner Meinung nach der Link zur Live-Sendung. Ich habe zwar einen Link, da bricht die Übertragung jedoch immer mal ab. Vielleicht könnten Sie die Informationen über die aktuelle Internetadresse einmal aktualisieren.
Vielen Dank, Herr Winkler, für diesen Hinweis. Tatsächlich hat sich der Weg zum Live-Empfang unserer Sendungen leicht geändert. Die entsprechenden Links finden Sie im Artikel zu dieser Ausgabe des Hörerforums auf unserer Webseite. Unsere Internetredaktion wird die Verweise bald auch unter Radio Prag hören veröffentlichen. Und das war's für heute. Schicken Sie uns weiter Ihre Empfangsberichte und schreiben Sie uns an
Radio Prag, deutschsprachige Redaktion, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik.
Oder per E-Mail an
deutsch@radio.cz.
Auf Wiederhören.
Markéta Kachlíková hat das Hörerforum für Sie vorbereitet. Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Schauen Sie doch auch einmal auf unsere Seiten bei Facebook und Twitter. Dort finden Sie unsere interessantesten Beiträge und weitere aktuelle Informationen aus Tschechien. Am Mikrofon war für Sie Strachnja Bučan. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks, auf Deutsch.